Ich möchte heute weitergehen mit dem Jakobusbrief. Und Jakobus schreibt diesen Brief an Christen. Gleichwohl glaube ich schon, dass, wenn du jetzt noch kein Kind Gottes bist, dass auch du etwas mitnehmen kannst, weil wir daraus lernen können. Es ist ein sehr praktischer Brief. Und dieser Brief beschreibt im Endeffekt, wie Kinder Gottes, wie Christen praktisch leben. Welche Auswirkungen hat das in meinem Leben, wenn ich diese Gnade, von der wir heute gesprochen haben, wenn ich die angenommen habe? Wenn ich Jesus Christus als meinen persönlichen Retter in meinem Leben habe und in dem Alltag lebe? Kurz gesagt, was ist wirksamer Glaube? Und normalerweise schiebe ich so einen Werbeblock ein für den Jakobusbrief, den lasse ich heute aber raus, aus Zeitgründen. Wer den trotzdem hören möchte, der kann sich die letzte Predigt anhören vom 7.4. Die Predigt gibt es bei YouTube, bei uns auf der Homepage eg-marienheide.de. Oder besser, viel besser wäre, ihr lest euch diesen Brief einfach selber durch. Es sind 5 Kapitel, das schafft man locker am Stück. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Und dieser Brief ist voll praktischer Hilfen für unser Leben als Christ, für unser Leben als Kind Gottes. Beim letzten Mal habe ich mit einem Thema gestartet. Wisst ihr noch, was es war? Es ging darum, wo wir etwas diagnostiziert haben. Es ging um Krankheit. Ich habe das letzte Mal das Beispiel einer Krankheit genommen. Und zwar war meine Aussage die, dass jede Krankheit hat einen Ursprung. Jede Krankheit, die wir haben, also eine ganz normale Krankheit wie Grippe oder alles andere auch, wird hervorgerufen durch einen Ursprung. Irgendwo kommt es her. Jede Krankheit hat eine Auswirkung. Auswirkung ist das, was uns eigentlich nervt. Auswirkung ist das, was wir im Alltag spüren, wo wir sagen, die Krankheit schränkt mich in dem und dem Punkt ein. Ja, ich muss im Bett liegen oder ich habe andere Einschränkungen in meinem Alltag. Und sehr oft ist die Auswirkung auch das, was uns zeigt, welche Krankheit es ist. Und dann ist das der letzte Punkt, also Ursprung, Auswirkung, das letzte ist die Diagnose. Die Krankheit bekommt einen Namen oder eine Bezeichnung und dann wissen wir, wie diese Beeinträchtigung heißt. Jetzt stell dir mal vor, du gehst zum Arzt, du hast einen Hausarzt oder der Arzt deines Vertrauens, du gehst dorthin und sagst, was du hast. Sehr oft wissen wir den Ursprung vielleicht noch nicht, aber wir erzählen dem Arzt und sagen, das und das sind meine Einschränkungen, die ich habe. Der Arzt, der misst deine Temperatur, der misst deine Blutwerte und der misst so alles, was man an einem menschlichen Körper so messen kann, schiebt dich vielleicht durch sämtliche Röhren. Und dann erkennt er vielleicht den Ursprung, wo es herkommt, und dann stellt er eine Diagnose. Wir sind sehr oft schon damit zufrieden, dass wir eine Diagnose haben. Sagen wir, es ist ein guter Arzt, der weiß, wo es herkommt und der weiß, was es ist. Und dann? Was passiert dann? Was folgt? Der Arzt schickt dich nach Hause. Sagt, vielen Dank, dass du da warst. Hoffentlich nicht bis zum nächsten Mal. Hat er dir geholfen? Zum Teil. Aber nicht wirklich. Und das ist so ein bisschen trostlos. Du gehst von dem Arzt weg. Du hast den Ursprung, die Auswirkung, die wusstest du vorher. Du hast die Diagnose. Und dann lässt er dich allein. Ist das ein guter Arzt? Und hier haben wir beim letzten Mal geendet. Es war im Nachhinein ein bisschen trostlos. Und den Abschnitt, den ich beim letzten Mal gelesen habe, den möchte ich heute noch einmal lesen. Warum? Weil er dazugehört. Jakobus 4, 1 bis 4. Ich habe ganz bewusst die Verszählung rausgelassen, noch ganz bewusst Einschübe gemacht. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Also nicht gegen euch. Wir sprechen nicht über Christenverfolgung, sondern wir sprechen darüber, dass Kinder Gottes sich einander fetzen. Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Jakobus beschreibt hier in diesen ersten vier Versen die Auswirkungen in einem Leben der Christen, an die er diesen Brief schreibt. Es sind Auswirkungen, die er gesehen hat, von denen er vielleicht gehört hat. Aber es sind Auswirkungen, die da sind. Dinge, die hier stehen, die waren damals in der Gemeinde schon existent. Es gab damals Christen, die haben sich so verhalten, wie es hier steht. Und ich bin mir sicher, es gibt sie auch heute noch, vielleicht auch hier bei uns. Begehrlichkeiten, Neid, Streit und Beten nur zur Befriedigung meiner eigenen Lüste, meiner Wünsche, meiner Pläne, Gott als Wunschautomat für meine Begierden. Der Ursprung dieses Dilemmas oder der Ursprung dieses Problems sind die Lüste. Oder im Urtext steht, ein Gefühl, welches einen unzufriedenen Zustand begleitet. Es ist ein gewisses Verlangen in mir drin. Es ist eine Unzufriedenheit. Es ist ein Wunsch gefühlt nach irgendwie mehr. Es ist eine Begierde. Es ist das Gefühl, nie genug zu haben. Ich bin unzufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und dann schreibt Jakobus ganz zum Schluss, im letzten Teil dieses Abschnittes, die Diagnose. Wenn ich sowas an den Tag lege, wenn ich mich so verhalte, wenn ich darin lebe, wenn ich dem ununterbrochen nachgehe, dann steht hier, Freunde der Welt sind Feinde Gottes. Wer ein Freund der Welt ist, der macht sich selbst zum Feind Gottes. Gott möchte nicht dein Feind sein, Gott möchte dein Freund sein. Wenn du allerdings ein Freund der Welt bist, dann machst du dich zum Feind Gottes. Die Liebe zu Gott ist ausschließlich, und hier steht nicht, wer ein Freund der Welt ist, der könnte zum Feind Gottes werden, eventuell. Nein, hier steht, er ist. Es ist eigentlich eine erschütternde Diagnose. Und jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, boah, einige der Eigenschaften treffen vielleicht irgendwo auf mich zu. Ich merke das vielleicht in meinem Leben. Und hier steht auch, wo es herkommt. Deswegen verstehe ich auch, wo es herkommt. Und jetzt habe ich die Diagnose. Und es ist irgendwie erschütternd. Es schockiert mich vielleicht, wenn ich bisher nur von der Gnade und Liebe Gottes gehört habe. Und dann, was folgt jetzt? Ist Gott ein Arzt, so wie der beschrieben wurde, der dir die Diagnose gibt und dich dann trostlos nach Hause gehen lässt? Wir sind in der Medizin mittlerweile so weit, dass Roboter, wenn du dem deine Symptome erklärst, schneller deine Krankheit erkennen können als gute Ärzte. Aber der Roboter kann dir nur sagen, Beispiel, du hast Krebs im Endstadium, der Nächste bitte. Ist Gott so? Gott lässt uns mit dieser Diagnose nicht alleine, sondern er schafft einen Ausweg. Und das soll das Thema meiner Predigt heute sein, der Ausweg, die Hoffnung, die Perspektive. Und dazu möchte ich einfach weiterlesen, diesen Abschnitt, die nächsten 6 Verse. Dort steht, oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Gnade, ein Thema, wovon wir heute schon gehört haben. Darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist das, worum es heute gehen soll. Es sind nicht viele Verse, da steckt aber sehr viel drin. Und ich möchte mich heute auf zwei Punkte beschränken. Nachdem wir den Ursprung, die Auswirkungen, die Diagnose hatten, soll es heute um das Medikament und den Beipackzettel gehen. So wie bei einer Krankheit hat Paulus den Ursprung, die Auswirkung, die Diagnose beschrieben. Aber er bleibt nicht dort stehen, er geht weiter und zeigt den Ausweg. Er zeigt das Medikament und er beschreibt die Packungsbeilage, er beschreibt die Anwendung. Die ist auch hier in diesem Text zu finden. Und zuallererst möchte ich über das Medikament reden. Hier beginnt der Text damit, hier steht, meint ihr, die Schrift redet umsonst? Es ist eigentlich eine sehr komische Frage, weil Jakobus erwartet eigentlich gar keine Antwort. Das ist wie, wenn ich dich fragen würde, meinst du, ich bin heute umsonst hier in den Gottesdienst gekommen? Nein, absolut nicht. Keiner von euch würde sagen, ja, ich glaube schon, dass du einfach hier sinnlos hingekommen bist. Und so ist auch die Frage, meint ihr, die Schrift redet umsonst? Die Antwort auf diese Frage kann nur Nein sagen. Hier kann man nicht sagen, ja, die Schrift redet umsonst. Die Schrift redet nicht umsonst. Wenn die Schrift redet, hat es einen Grund. Wenn die Schrift redet, hat es Inhalt. Und weil die Schrift nicht umsonst redet, sondern weil die Schrift mit einem Grund und mit einem Inhalt redet, musst du zuhören. Weil die Schrift nicht grundlos redet, macht es Sinn, ihr zuzuhören, der Schrift zu folgen. Und dann sagt Jakobus hier, meint ihr, die Schrift redet umsonst? Und jetzt haben wir hier ein Problem. Ihr könnt in der Bibel mal suchen, wo das, was jetzt kommt, noch in dem Wort Gottes steht. Und ihr werdet keinen Vers oder keinen Abschnitt finden. Es stellt sich die Frage, welchen Vers zitiert Jakobus hier? Aber das, was Jakobus hier sagt, das finden wir als Text oder als einzelnen Vers nirgendwo in der Bibel. Aber das, was Jakobus hier sagen möchte, ist im Endeffekt, dass das, was er hier sagt in dem folgenden Satz, als Lehre, als Gesamtes aus der Schrift hervorgeht. So einen ähnlichen Satz haben wir auch in Johannes, soweit ich weiß, wo es darum geht, dass die Schrift etwas lehrt, wir es aber wortwörtlich in dem Wort Gottes nicht wiederfinden. Im Endeffekt kann man es so formulieren, dass Jakobus sagt, das Schriftganze sagt aus das. Also hier kann man natürlich sagen, das, was Jakobus sagt, finden wir nicht im Wort Gottes. Man kann suchen, kann sagen, es ist ein Widerspruch, ist es im Endeffekt aber nicht. Und interessant ist, dass hier sagt, die Schrift redet. Ist die Schrift eine Person? Habt ihr schon mal gehört, dass eine Schrift redet? Im Endeffekt braucht man eine Person, die redet. Und Jakobus personifiziert hier die Schrift. Er gibt der Schrift, so gesehen, eine Sprache. Und er gibt der Schrift die Legitimation oder die Vollmacht zu sprechen. Die Schrift spricht. Und es ist interessant, Jakobus verwendet diesen Ausdruck auch zum Beispiel in Jakobus 2, Vers 23. Und Paulus verwendet diesen Satz, die Schrift spricht, 6-mal. 4-mal im Römerbrief und 2-mal in seinen Briefen. Die Schrift ist nicht tot. Die Schrift, das Wort Gottes, ist lebendig. Die Schrift spricht uns an. Die Schrift, das sind nicht nur einfach tote Buchstaben, sondern die Schrift ist das lebendige Wort Gottes, was auch heute noch zu uns sprechen kann. Die Schrift hat völlige Legitimation und Vollmacht, heute zu uns zu reden. Die Schrift, sie macht Sinn. Und die Schrift spricht dich an. Aber was redet die Schrift? Dort steht, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Mir hat jemand in der letzten Woche geschrieben, Gottes Segen dir bei dieser Textstelle, weil es hier sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Aber für mich ist es im Endeffekt klar. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Und wenn du jetzt vielleicht die neue Genfer Übersetzung liest oder die Hoffnung für alle, glaube ich persönlich, dass man ein bisschen auf Glatteis gelenkt wird. Die Frage ist, um welchen Geist geht es hier? Und um das zu verstehen, müssen wir erstmal gucken, hier stehen Eigenschaften von dem Geist. Zu einem ist es so, dass der Geist in uns wohnt. Eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Er wohnt in uns drin, dieser Geist ist in uns. Und das Zweite, was hier steht, ist, dass er eifersüchtiges Verlangen hat. Und dieses Wort eifersüchtiges Verlangen wird sonst in der Bibel im negativen Sinn übersetzt mit Neid und Missgunst. Und im Urtext ist es eigentlich so zu verstehen, zum Neid drängt es den Geist, der in uns wohnt. Zum Neid drängt es den Geist. Es ist etwas Negatives. Das, was Jakobus hier beschreibt, ist etwas, eine negative Auswirkung in uns. Und deswegen kann es nach meinem Verständnis unmöglich sein, dass es der Geist Gottes ist, der hier gemeint ist. Aber ich möchte nicht einfach nur bei dem Vers bleiben, sondern ich möchte ein bisschen weitergeben. Für mich ist es hier der schöpfungsgemäße menschliche Geist, der in uns wohnt. Und der verlangt nach Neid in uns. Er ist es, der in uns diese Gefühle weckt, diese Auswirkungen der Krankheit in uns hervorruft. Und interessant ist auch, dass Jakobus dieses Wort schon vorher benutzt. Ihr könnt aufschlagen, ich glaube, eine Seite in der Bibel zurück, Jakobus 2, 26. Dort steht, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Also du und ich, wir haben einen Körper. Aber ich habe unseren Kindern mal gesagt, wenn man mir beide Beine abschneidet und wenn man die Hände abschneidet, bin ich immer noch euer Papa? Ja. Ich heiße immer noch Martin? Ja. Und ich bin so lange ich selbst, bis dass ich meinen Geist aushauche. Ja. Und hier steht, der Leib ohne Geist ist tot. Mein Körper ohne Geist in mir ist tot. Und Jakobus verwendet hier Geist auch nicht als Heiliger Geist, sondern als der schöpfungsgemäße menschliche Geist, den Gott in uns reingelegt hat, in uns eingehaucht hat bei der Erschaffung des Menschen nach 1. Mose 2, 7. Und auch in Bezug auf Vers 2, also auf den Abschnitt, den wir vorgelesen haben, Kapitel 4, Vers 1 bis 4, dort in diesem Vers 2, dort spricht Jakobus von den Lüsten, die in uns drinnen streiten. Von den Lüsten, die in uns drinnen wohnen, die begehrlich sind, die haben wollen. Und deswegen glaube ich persönlich nicht, dass er dann drei Verse weiter mit dem Geist, der in uns wohnt, den Heiligen Geist meinen kann. Und auch in Bezug auf Kapitel 3, Vers 16, da sagt er, dass die irdische Weisheit neidisch ist und nicht die himmlische Weisheit. Und Luther übersetzt das nach meiner Meinung sehr gut. Dort steht, der Geist, den er in uns wohnen ließ, drängt nach Neid. Der Geist in uns, dieses Menschliche, drängt uns zur Unzufriedenheit, Streit, Neid und Missgunst. Aber es bleibt nicht dort stehen, es geht direkt weiter. Dann steht in Vers 6, doch Gott gibt größere Gnade. Größere Gnade. Es ist größer als das, was in uns ist. Wer kann heilen? Nicht der Mensch, sondern Gott allein. Gott ist es, der uns Gnade gibt. Gott ist es, der uns Gnade gibt, die größer ist als unser Problem. Gott ist es, der die Gnade gibt, die größer ist als unsere Sünde. Gott rettet die in Sünden gefallenen Christen oder auch Menschen. Und selbst wenn die Sünde überragend und groß ist, Jesus Christus, das, was er für uns am Kreuz getan hat, ist größer. Und da, wo das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht, durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Da, wo die Sünde voll geworden ist, ist die Gnade überströmend geworden. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das könnt ihr so nachlesen, Römer 5, 20 und 21. Und gerade eben die Diagnose, die wir gelesen haben, in Kapitel 4, Vers 4, dort werden wir angeklagt, wir, die wir uns so verhalten, als treulos, als Ehebrecher, als Feinde Gottes. Und nur zwei Verse später geht Jakobus dazu über und ruft zur Umkehr und zur Buße auf. Die Gnade Gottes ist größer. Gott gibt größere Gnade. Hier wird das Evangelium gepredigt. Jakobus zeigt hier den Ausweg auf. Die Gnade Gottes, die größer ist als unser Problem und unsere Sünde. Jakobus weist hier auf das Medikament hin, welches diese Krankheit in uns besiegt. Und wer bekommt diese Gnade? Wer hat Zugriff auf dieses Medikament? Hier steht es ganz klar. Der Demütige. Demütig ist ein Mensch, Demütig ist ein Mensch, der seine Abhängigkeit zu Gott erkennt und bejaht und sich deshalb von Gott beschenken lässt. Demütig ist der Mensch, der seine Abhängigkeit von Gott erkennt und bejaht und sich deshalb von Gott beschenken lässt. Und es ist interessant, dass wenn ihr 1. Petrus 5, Vers 5 aufschlagt, dann steht, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Steht genau dasselbe dort. Das heißt, Petrus schreibt dasselbe an die Christen wie Jakobus. Beide zitieren aus Sprüche 3, Vers 34. Beide wenden etwas aus den Sprüchen an, um das Evangelium weiterzugeben. Und es ist interessant, dass wir hier lesen, Jakobus schreibt, darum spricht er. Wer ist es, der spricht? Was würdet ihr sagen? Wer spricht dort? Steht dort, darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Meint er Petrus damit? Meint er Salomo damit? Nee, nach meinem Verständnis meint er Gott. Gott ist das, der das zusagt. Gott ist das, der das sagt. Und trotzdem können wir das lesen in Sprüche 3, Vers 34. Und für mich ist das hier ein Punkt, wo Jakobus die Sprüche Salomos als Gottes Wort legitimiert. Jakobus stellt sich hin, so wie Petrus, und sagt, das, was Salomo gesagt hat, ist Gottes Wort in den Sprüchen. Gott widersteht dem Hochmütigen. Der Hochmütige ist der, der mit dem Symptom aus Vers 4 lebt und keine Probleme damit hat. Hochmütige sind arrogant, sind übermütig, sind zügellos, sind gewissenslos und frech. Der Hochmütige, der lebt in Streit, in Neid und in Missgunst. Bist du demütig? Erkennst und bejahst du deine Abhängigkeit von Gott? Oder bist du hochmütig, bist selbstsicher, du lebst mit diesen Dingen, hast kein Problem damit und meinst, nicht abhängig von Gott zu sein und von seiner Gnade? Gott gibt Gnade nur dem, der die Packungsbeilage befolgt, dem, der demütig ist. Und wie wirkt sich das aus? Das lesen wir in den nächsten vier Versen. Dort gibt es 9 direkte Aufforderungen. Dort gibt es 9, die Kinder lernen in der Schule, Tu-Wörter oder Verben. Es gibt 9 Sachen, tu das, tu das. Wenn jemand im Wort Gottes sucht, was er tun soll, der kann diese 3 Verse lesen, damit hat er erstmal genug zu tun. Und es sind hier 9 direkte Aufforderungen. Hier steht, unterwerft euch Gott. Unterwerfung. Heute leben wir in einer Zeit von der Selbstbestimmung und nicht von der Unterwerfung. Aber hier steht, unterwerft euch Gott. Es ist nicht Mainstream. Es ist nicht das, was sich gut anhört, aber es ist das, was Gott von uns fordert. Seid Gott untertan. Hört auf das, was er euch sagt und geht dann weg. Nein, und tut es auch. Es bedeutet, sich zu unterwerfen, bedeutet, sich freiwillig unter die Hand Gottes zu unterordnen. Es ist genau das Gegenteil von dem, was ein Hochmütiger tut. Widersteht dem Teufel. Es ist interessant, dass dieses Widersteht hier 2-mal drin vorkommt. In diesem kurzen Abschnitt, jetzt gucke ich einmal genau. Dort steht, Gott widersteht dem Hochmütigen und wir sollen dem Teufel widerstehen. Es kommt 2-mal in diesem kurzen Abschnitt vor. Und so wie der Hochmütige bei Gott keinen Raum und keine Gnade findet, so soll auch der Teufel bei uns in unserem Leben keinen Raum finden, kein Gehör finden und keinen Platz haben. Seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, der Teufel, der Satan, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Nachzulesen, 1. Petrus 5, 8 und 9. Das ist etwas, was Petrus sagt. Und es bestätigt das, was Jakobus sagt. Petrus sagt das auch. Und wir haben heute schon aus Epheser 6 gelesen. Und in Vers 11 steht, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und hier in Vers 7, widersteht dem Teufel. Widerstand, standhalten, dagegenhalten, widerstehen gegen den Teufel, sich entgegenstellen. Das ist nicht etwas, was du als Kind Gottes sagen kannst, wenn ich Zeit habe, mache ich das. Wenn es mir passt, mache ich das. Dem Teufel zu widerstehen ist keine Option im Leben eines Christens, sondern es ist deine Pflicht als Kind Gottes. Dem Teufel zu widerstehen, ihm keinen Raum zu lassen, ihm keinen Platz zu geben. Und auch Jesus, als er in der Wüste vom Satan versucht wurde, hat er dem Teufel widerstanden. Und der Teufel musste weichen. Nachzulesen in Matthäus 4. Und warum zieht sich der Teufel zurück? Was ist der Grund, warum der Teufel geht? Weil ich als Kind Gottes so viel Power habe? Weil meine Aura als Kind Gottes so überwältigend ist? Ich glaube nicht, dass es die Kraft ist, die wir haben als Kinder Gottes, sondern es ist, der Grund ist, dass wir in der Nähe Gottes sind. Es ist die Nähe Gottes, die uns als Kind Gottes umgibt. Es ist, wenn wir als Kind Gottes in Gottes Nähe bleiben, haben wir als Kind Gottes seine Kraft, um dem Teufel in unserem Leben keinen Platz und keinen Raum zu geben. Der demütige Christ naht sich Gott, weil er weiß, dass er abhängig ist von Gott im Kampf gegen den Teufel. Der hochmütige Christ hält sich von Gott fern, weil er glaubt, es alleine zu schaffen. Wie oft suchst du Gottes Nähe? Wie oft gehst du ins Gebet? Wie oft liest du Gottes Wort, die Heilige Schrift, die Bibel? Wie häufig suchst du die Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes? Immer, wenn ich zu Gott komme, immer, wenn ich in seiner Nähe bin, bezeuge ich ihm, dass ich abhängig bin von ihm. Wenn ich von ihm fernbleibe, dann sage ich damit aus, dass ich es alleine schon schaffe. Es zeugt von Hochmut. Ohne Jesus geht es nicht. Wenn du so lebst, dann zeugt es von Demut. Und die Verse, die hier stehen, die sind so ineinander greifend. Wie nahe ich mich Gott? Wie widerstehe ich dem Teufel? Indem ich mich Gott unterordne, indem ich mich Gott unterwerfe. Indem ich meine Gelüste, meine Streitereien und mein Neid aufgebe. Indem ich es ihm abgebe. Indem ich das Wort Gottes befolge. Und das Wort Gottes fordert mich auf, hier an dieser Stelle, mich zu reinigen und zu heiligen. Reinigt eure Hände. Wer hat sich heute Morgen die Hände gewaschen? Habt ihr damit diese Stelle erfüllt? Ich glaube nicht. Reinigen der Hände und heiligen des Herzens, das bedeutet, dass ich den Schmutz und die Sünde in meinem Leben ablege. Dass ich es abtue, dass ich es lasse. Und interessant finde ich hier, dass Jakobus die Hände anspricht und das Herz. Es ist für mich irgendwie ein Hinweis darauf, dass meine Hände stehen für die Dinge, die ich tue. Und mein Herz steht für die Motive, die ich habe. Beides muss gereinigt werden. Und wie? Durch das Eingestehen und durch das Bekennen meiner Schuld vor Gott. Und gegebenenfalls und falls erforderlich auch vor Menschen. Indem ich um Vergebung und Gnade bitte. Ich kann nur Gnade empfangen, wenn ich weiß, dass ich schuldig bin. Und wenn ich erkenne, dass ich schuldig bin, dann muss ich um Vergebung bitten. Und wofür? Damit ich kein geteiltes Herz habe. Und dieses geteilte Herz spricht Jakobus schon in Kapitel 1, Vers 8 an. Dort ist der Mann, der ein geteiltes Herz hat. Ihn zeichnet aus, dass er unbeständig ist in seinen Wegen, dass er zweifelnd ist und ohne Glauben. So sollen wir nicht sein. Gott möchte dein ganzes Herz. Gott möchte, dass du in deinem Leben aufräumst, dass du sauber machst den Dreck mit seiner Kraft und seiner Hilfe. Reinigung und Heiligung ist etwas, was uns als Kind Gottes in unserem Leben begleiten sollte und muss. Reinigung und Heiligung ist, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, damit er an mir arbeiten kann. Es kann wehtun, aber wenn du es verweigerst, wenn du sagst, ich folge Jesus nach, aber ich möchte nicht, dass Jesus an mir arbeitet. Ich möchte nicht Schuld und Sünde bekennen. Ich möchte mich nicht reinigen und heiligen. Dann bist du hochmütig. Und die Diagnose kennen wir. Bist du hochmütig oder lässt du Gott an dir arbeiten? Und in den letzten zwei Versen, Vers 9, Vers 10, da verschärft Jakobus nochmal den Ton. Und für mich ist das irgendwie so, dass er nochmal darauf drängt und aufzeigen will, wie ernsthaft ihm es ist. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Es ist so, das Evangelium, die frohe Botschaft, die Freude bringt. Und hier steht, fühlt euer Elend, trauert, heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Es ist eine sehr anschauliche Beschreibung für die innere Buße und die Betrübnis, die über uns kommt, wenn wir erkennen, wie sündig und wie schuldig wir sind. Und im Alten Testament und auch im Neuen Testament ist es so, dass das Lachen oft als Haltung oder Ausdruck menschlicher Sicherheit gegenüber Gott gedeutet wird. Und dieses Lachen soll vergehen. Wir können vor Gott nicht selbstsicher dastehen. Wir sind abhängig von ihm. Wir leben aus der Gnade Gottes. Wir als Christen, und das ist das, was Thomas in der Anbetung gesagt hat, wir haben nichts vorzuzeigen, gar nichts. Wir sind abhängig von der Gnade Gottes. Und es sind Gegensätze, Lachen und Trauer, Freude und Niedergeschlagenheit. Es ist komplett gegensätzlich, es gibt da nichts in der Mitte, zumindest nichts, was hier steht. Und du kannst nicht als Christ ein bisschen hochmütig sein und Gott ein bisschen brauchen für die Restarbeiten in deinem Leben. Du bist entweder hochmütig und lässt Gott nicht an dir arbeiten, oder du bist demütig und lässt dich von Gott verändern. Lässt du dir etwas von Gott sagen? Unterwirfst du dich ihm oder bist du hochmütig und selbstsicher? Und Vers 10, deswegen habe ich es wieder ein bisschen eingerückt oder wieder zurück rausgerückt, der fasst das Ganze nochmal zusammen. Demütigt euch vor dem Herrn. Demut kann schmerzhaft sein, aber Demut ist erforderlich. Demütigt euch vor dem Herrn. Es ist eine Aufforderung, der wir nachkommen müssen. Jesus selber, Gott, unser Herr, er möchte, dass du deinen Hochmut begräbst. Er möchte, dass du deinen Stolz beseitigst und dich seiner Hand unterwirfst, damit die Streitereien, damit der Neid und damit Missgunst in deinem Leben aufhören. Und ein Kapitel vorher, in Kapitel 3, da spricht Jakobus über die Weisheit, die von oben kommt, über die himmlische Weisheit. Ihr könnt nachlesen, Jakobus 3, Vers 13 bis 18. Das ist der Gegensatz von der Streitsucht. Es ist die Demut. Und die Weisheit von Gott ist friedfertig, gütig und sie lässt sich etwas sagen. Jemand, der demütig ist, der ist friedfertig. Jemand, der demütig ist, der ist gütig. Jemand, der demütig ist, der lässt sich etwas sagen. Das heißt, diese Weisheit, die von oben kommt, beinhaltet Eigenschaften, die wir als demütige Christen annehmen und aufnehmen sollen. Das sind Eigenschaften der Demut. Und deswegen die Frage, worum geht es in diesem Abschnitt? Es geht um Demut. Es geht darum, zu erkennen, dass die Gnade Jesus der Ausweg ist aus Neid, Selbstsucht und Streit. Es geht darum, seinen Zustand zu erkennen und mit in meinem Zustand zu Gott zu kommen, weil Gottes Gnade ist größer als mein Versagen. Es geht darum, nicht hochmütig zu sein und zu tun, was Gott von dir fordert. Es geht darum, nicht bei der Diagnose stehen zu bleiben und damit zu leben, sondern es geht darum, das Medikament, was Gott dir zur Verfügung stellt, es anzunehmen und die Packungsbeilage zu lesen und sich so zu verhalten, wie Gott es von dir haben möchte. Magst du es, krank zu sein? Bist du bereit, die Auswirkungen von Krankheit zu ertragen? Ist es dir vielleicht egal, dass du krank bist? Normal nicht. Wir hassen die Auswirkungen von Krankheit. Sie schränken uns ein und uns stört es, wenn wir krank werden oder krank sind. Wir tun eigentlich alles dagegen, alles dafür, um gesund zu werden. Und vielleicht magst du es nicht, krank zu sein und du gehst zum Arzt. Aber reicht es dir aus, die Diagnose zu bekommen? Reicht es dir aus, zu wissen, was für eine Krankheit du hast? Wenn du das Medikament kennst und weißt, was du tun musst, um geheilt zu werden. Warum nimmst du das Medikament nicht? Warum wendest du es in deinem Leben nicht wie beschrieben an? Warum badest du weiter vielleicht in Neid, Missgunst, Egoismus und Streit? Willst du nicht gesund werden? Wir bleiben lieber in Kämpfen, Gier, Neid und Streit, verharren in diesen Dingen, als davon frei zu werden. Und dabei gibt uns Jakobus hier den Ausweg, die Gnade, die wir durch Gott bekommen haben. Aber sie erwartet etwas von uns. Es bringt nichts, wenn du das Medikament mitnimmst und das für deine Pflanzen verwendest oder es auf deine Haut aufträgst, anstatt es einzunehmen. Wir möchten so handeln, wie Jesus uns es hier in seinem Wort sagt. Demütige dich vor Gott. Sei nicht hochmütig. Bekenne doch deine Schuld. Reinige und heilige dich, damit er dir Gnade schenken kann und damit er dich gesund machen kann. Ich wünsche dir und vor allen Dingen mir viel Demut und Gottes Segen in der Umsetzung. Amen. Lass uns aufstehen, ich bete.